Ich bin totally back im Wiesengame. Seid ihr es auch?
Noch nicht.
War noch niemals drin.
Naja, ich war, bin da schon so ein bisschen drin. Dieses Jahr habe ich tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Bock. Ich bin eher so, dass ich mir denke, warum nicht auch im Biergarten mal gemütlich die Lederhosen rausziehen mit einem luftigen T-Shirt oder so. Aber ich habe mal wieder Bock auf Lederhosen anziehen. Also
das fällt mir mit dem Dirndl nicht ein, weil bei 30 Grad ist das eindeutig zu heiß. Da mache ich das nur für die Wiesen. sonst schwitzt du dir einen ab. Aber das Thema Dirndl Oktoberfest hat mich quasi eigentlich auf die Löwen letztes Mal gebracht, weil ich mir dann gedacht habe, wann spielt 60 eigentlich und gegen wen? Sind das interessante Spiele zur fünften Jahreszeit? Und ich bin
gegen wen oder gegen wen?
Gegen wen? Weil gegen wen spielen sie ja nicht in München. Also ich rede nur von den Wiesenheim-Spielen. Und ich bin totally enttäuscht. Wirklich. Also für mich als treue Wiesen, als Wiesenkönigin ist es sehr wenig Anreiz, mein Volksfest zu verlassen.
Aber du musst ja auf der Wiesen auch arbeiten. Ich glaube, du kommst ja gar nicht runter.
Ja.
Ja, man könnte ja bestimmt schon irgendwie so ein bisschen arbeitstechnisch da mal ein bisschen schneller performen. Aber habt ihr es euch angeschaut?
Ja, ja.
Es ist 20.09.16:30 gegen Hoffenheim 2. Und es ist 1.10.19 Uhr.
Stimmt. Ja.
1.10.19 Uhr gegen Viktoria Köln. Das ist ja noch ganz attraktiv.
Ja, das geht ja noch. Das ist ja.
Ja.
Ich sag's aber mal so. Der Block für die P wird für mit die, Löwenfans ja. gefüllt sein.
Das das kann ja. sein.
Es können mehr Löwen ins Stadion.
Die nächsten Heimspiele sind ja allgemein jetzt nicht so ganz die großen Knaller, wenn man sich den Plan so anschaut.
Aber ich wünsche den Löwen irgendwie noch viele freie Termine, dass sie auch auf die Wiesen gehen können. Weil die haben ja fast keine Termine. Die frei sind.
Ich sag mal so, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann gibt es eine entspannte Wiesen dieses Jahr. Und eine feuchtfröhliche. Was uns zur heutigen Folge führt, oder?
Absolut, absolut. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage zusätzlich. Da vielleicht auch die Frage an unsere Wiesenexpertin. Trikot zur Lederhosen, go oder no go?
Zum Spiel und am Tag des Spiels auf dem Oktoberfest alles in Ordnung.
Ja, würde ich glaube ich so einstimmen. Also, es kommt aufs Depot natürlich drauf an.
Ja, aber ich sag, sie brauchen kein extra Wiesentrikot bei den drei Trikots, die sie haben.
Das stimmt.
Da kommt das Weiße viel zu selten irgendwie zur Geltung. Also würde ich das eigentlich während der Wiesen anziehen, weil Weiß schaut gut aus, grün, ist die Weste drüber, so sind die Logos.
Ja.
On point wäre das, falls die unseren Podcast hören.
Wir wissen es nicht, ob Joma da noch was in der Tasche hat. Aber strahlend weiß, wie das dritte Trikot auch zu einer Lederhosen aussehen würde, so strahlend weiß ist die Laune und das Gefühl im Löwenkosmos nach diesem Spiel gegen Osnabrück. Darüber und auch über viele andere Dinge wollen wir heute sprechen beim Giesinger Bergfest. Und deswegen würde ich sagen, wir reden drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Wir begrüßen euch zur Runde 179 vom Löwenstammtisch. Servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind im Trio am Start, extrem gut gelaunt. Es ist Montagabend, der 11. August 2025 um 21.52 Uhr. Wir haben einen kleinen Spätstammtisch. Aber wir sind wirklich sehr gut gelaunt und wir müssen mal aufklären, wer uns bei YouTube zusieht. Wer zusieht, der sieht, dass der Alex in ungewohnter, hölzerner Umgebung sitzt. Wo bist du denn?
In Österreich. Nicht auf Mallorca, wie letzte Woche noch spekuliert. Genau. Trotzdem ist es extrem heiß. 32 Grad oder so hat es heute gehabt. Ja, hier bin ich jetzt, habe ich mir so provisorisch ein Handystativ gebaut, deswegen etwas untersichtig gerade zu sehen. Wer uns hört, dem kann es egal sein. Wer uns sieht, Entschuldigung dafür.
Das ist kein Problem. Anja, du ganz normal im Homestudio?
Ja, ich bin auch nicht nach Italien gefahren. weil mein neues Fahrrad hat Lieferengpässe. Ich freue mich wahnsinnig über dieses Unternehmen, was mir mein Fahrrad liefert. Ich habe gefragt, ob ich soll jetzt im Winter fahren soll oder wie Sie sich das vorstellen.
Lieferengpässe.
Aus mir spricht der pure Hass.
Ja, Lieferengpässe. Das kennt man momentan im Löwen-Fanshop über das Hype beim Heimtrikot. Das ist nämlich ordentlich vergriffen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis es wieder da ist. Ja, ein Hype sondergleichen. Und ich bin ja ganz froh, dass ich da ja mein Auswärtstrikot mir schon geschnappt habe. Das kann man, glaube ich, momentan sehr gut tragen. Mal abgesehen davon, dass der Stoff sehr dünn ist, kann man es mit Stolz auf der breit geschwellten Löwenbrust tragen. Breit geschwellt, lieber Alex, dürfte auch dein Gemüt, deine Brust, deine Laune gewesen sein am Samstag. Du warst auf Giesings Höhen. Bist du in der Westkurve gegrillt
worden?
War ich
auf Giesings Höhen? Nein, ich war nicht auf Giesings Höhen.
Du warst nicht auf Giesings Höhen.
Du
hast es probiert, ich weiß es.
Ich bin geradezu verzweifelt auf der Suche nach einer Karte, muss man echt sagen. Also das Grünwalder Stadion ist ja immer ausverkauft, aber dieses Mal war es besonders ausverkauft. Ich bin natürlich selber schuldig. Ich meine, da kann jetzt jeder wieder gescheit haffeln und sagen, er kauft dir halt eine Dauerkarte. Ja, ich weiß, geht nicht aus privaten und beruflichen Gründen immer im Stadion zu sein. Deswegen auch keine Dauerkarte. Die sollen die haben, die auch immer ins Stadion gehen können. Entsprechend beschwere ich mich nicht. Trotzdem, ich habe wirklich die ganze Woche damit verbracht oder habe eigentlich mehr Zeit im Ticketshop verbracht als überall anders, virtuell gesehen. Ja, und bin aber trotzdem gnadenlos gescheitert. Es ploppt immer wieder auf. Ja, jetzt gibt es in dem Block wieder eine Karte und in dem Block wieder eine Karte. Aber bis man in quasi in den Block reinkommt virtuell, ist die Karte wieder weg. Also es war brutal. Und dann habe ich es spät nachts am Freitag habe ich es dann aufgegeben. Habe gesagt, okay, dann soll es nicht sein. Und bin zu Hause geblieben. Leider. Schweren Herzens. Und als dann das Spiel so lief, wie es lief, hat es natürlich noch mehr wehgetan. Aber die Freude ist natürlich, hat alles überstrahlt über diesen sensationellen Heimauftakt.
Ich glaube ehrlicherweise auch, dass es so schwer sein wird, in diesem Jahr wie noch nie an Tickets zu kommen. Ja. Und das meine ich jetzt gar nicht nur mit dem Ticketshop, sondern ich nenne es mal auch auf dem persönlichen Zweitmarkt in Giesing rund um die Spiele selbst. Ja. Der mehr oder weniger inoffizielle Zweitmarkt, der auch gerne dann in Stadionhalben gezahlt wird. Wer diese Karte hat oder wer eine Karte hat, der wird die schön tunlichst, zumindest in der nächsten Zeit, schön selber benutzen. Aus guten Gründen. 60 München mit einem 3:1 Heimsieg über den VfL Osnabrück. Wir haben ja die Rampe ja letzte Woche schon so ein bisschen gebaut. Kevin Volland trifft natürlich, dann trifft auch noch ein Flo Niederlechner, dann trifft ein Sigurd Haugen. Was willst du denn mehr? Mega-Choreo in der Westkurve, atmosphärisch, das kam ja an den Livestreams ja auch rüber, Wiener 1, also wer soll jetzt bitte die Euphorie-Maschine noch aufhalten?
Das wird schwierig werden, ja. Anja, du warst ja jetzt immer noch ein bisschen so skeptisch oder hast die Handbremse noch angezogen gehabt? Ist sie mittlerweile gelöst?
Ja, sie ist gelöst, der. Sie ist definitiv gelöst, der. Ich habe auch die ganze Zeit so, wenn ich darauf angesprochen worden bin, habe ich so gesagt, was wäre das für eine Fußballgeschichte, wenn jetzt Kevin Volland wirklich dieses Tor, das erste Tor in dem Spiel gegen Osnabrück wieder schießen würde. Also was ist das für eine Geschichte? Schöner kann sie ja nicht sein. Dass dann der Flo Niederlechner noch einen draufsetzt, dank dem, dass der Kevin seinen Ball an dem Pfosten manövriert und er richtig steht.
Das war geplant.
Ja, ich glaube auch, dass es geplant war, wenn ich mir die zwei so anschaue. Es passt
schon alles. Darf ich eine technische
Frage?
Darf ich die kurz einstellen, Anja?
Ja.
Weil du gerade von dem Tor gesprochen hast, bekommt eigentlich Kevin Volland den Assist? Oder ist das eine neue Spielsituation? Ich glaube nämlich Zweiteres, aber das wird uns sicherlich ein Experte erklären.
Ich fürchte alles allerdings auch.
Ja. Anja, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
War alles gut. Und deswegen, es ist schon so, dass es ein bisschen, es entfacht schon mehr und man sieht, wie es läuft. Und es ist auch super schön, wenn du wieder irgendwie auf Spielplätzen, an Spielplätzen oder Co. vorbeikommst. Das 60-Trikot wird wieder öfter getragen. Also du siehst es wieder überall. Und das macht alles Bock und Freude. Aber da ich selber aus diesem Sportgeschäft bin, denke ich mir immer so, es wird halt nicht so weitergehen. Irgendwann kommt schon noch mal eine Talfahrt.
Die Frage ist aber dann, wie gehst du mit dieser Talfahrt um? Vermeiden wirst du sie natürlich nicht können. Aber ich glaube, das hat ja auch Kevin Volland nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft ist einfach auch so gefestigt schon und so, so eine Einheit. Und ich glaube, das ist kein irgendwie leeres Gelaber von Kevin Volland, sondern der verkörpert das auch. Und da merkst du auch, dass das in der Mannschaft stimmt. Und das stimmt mich fast noch am allerpositivsten. Die Leistung war gut gegen Osnabrück. Es war ein verdienter Sieg, aber das, wie es in der Mannschaft auch atmosphärisch zugeht, das ist, glaube ich, das, was mit Blick auf die Saison entscheiden werden kann.
Das auf in diesem frühen Saisonzeitpunkt wirkt 60 so gefestigt wie seit Ewigkeiten nicht. Und das ist auch einerseits total motivierend und mitreißend und andererseits plättet es mich so ein bisschen. Aber vielleicht ist das genau der richtige Moment, Anja, um deine Kategorie kurz reinzuheben, denn dir ist einmal mehr was aufgefallen.
Gudas Gossip.
Ich habe mich durch Social geswiped und habe mir dann so gedacht, ich schaue wieder mal alles durch. Und es wird ja, wenn man momentan den Spielern followt oder so, es ist ja nur noch, jede Story geht ja um 60 so ungefähr. Und klickt man auf das Profil von Flo Niederlechner, dann kriegst du Gänsehaut. Also dann postet er schon mal irgendeine Bilderreihe und schreibt drunter, Träume werden wahr. Und zu diesem, diese Mannschaft ist so innig und so gefestigt, also die kommentieren sich alle gegenseitig. Die reposten auf einmal wieder von der 60-Seite direkt. Die reposten vom Fotografen direkt. Alle gegenseitig. Ich finde es so krass, das ist so schön anzuschauen, dass du halt checkst so, hey, die haben wirklich Spaß miteinander. Also Haugen ist für mich total unterm Radar gelaufen bis zu dem Spiel. Und er war mir auch nicht bewusst, dass der schon in dem Team so angekommen ist. Aber wenn man sich das jetzt angeschaut hat, auch wie Niederlechner und Volland mit ihm posten oder Jesper Verlaat, dann ist es schon eine gute Nummer. Dafür, dass die Leute erst so kurz da sind.
Ja.
Also.
Und ich finde es auch, da ist es auch entscheidend, dass eben solche Identifikationsfiguren wie Volland und Niederlechner jetzt da sind, weil die mit ihrer Liebe zu diesem Verein, und das ist ja wirklich eine tief empfundene Liebe, gerade bei Niederlechner, der wirklich fast noch einen Ticken mehr als Volland dieses Löwengehen verkörpert und einfach von Kindheitsbeinen an 60er-Fan ist. Das strahlt dann auf die ganze Mannschaft aus und die verkörpern dann das innerhalb der Mannschaft auch. Was bedeutet 60 den Menschen? Das ist in den letzten Jahren abgegangen. Da waren ein paar dabei, die ein paar Jahre beim Verein waren, aber die das wirklich im Herzen tragen, die waren nicht mehr da. Und das hast du der Mannschaft angemerkt.
Ja, und jetzt musst du es dir mal anschauen, also diese Bilder, wie er mit seinen zwei Jungs da rumläuft und beide im Löwenleib in voller Montur oder auch der Kevin, wie er seine Tochter am Arm hält und zum Zaun geht. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
Das stimmt.
Ja, da ist eine Intensität da. So Bilder sieht man immer mal wieder, aber dass die das wirklich so, ich sag mal, voluminös ausstrahlen, diese Gewichtung. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Das sind jetzt gerade Bilder, die durch Fußball-Deutschland gehen. 60 ist im Visier von Fußball-Deutschland, von allen Spielklassen.
Das und zwar positiv.
Und zwar positiv. Und das merkst du in Social Media, das merkst du in Foren, das merkst du in der Berichterstattung überregional. 60 ist im Visier. 60 wird brutal ernst genommen. Aber eben nicht gefühlt momentan auf die Druckebene, ja, die müssen aufsteigen, weil die haben ja den dicken Kader, sondern es ist eher so, die haben den dicken Kader und sie zeigen es in der Frühe der Saison auch schon in einem für den Rahmen extrem guten, in einer extrem guten Art und Weise. Also das ist jetzt, das ist wie so eine weiß-blaue Welle, die da so ein bisschen rollt und vor der die Liga aktuell richtig Respekt hat. Und dann kommen wir vielleicht genau zu diesem, in diesem Zusammenhang auch gleich mal auf Sigurd Haugen. Anja, ich stimme dir voll zu, der ist komplett bei mir unter dem Radar gelaufen. Das war so, Sigurd Haugen ist auch noch gekommen. Liegt für mich an zwei Faktoren. Erstens, weil halt Kevin Volland und Florian Niederlechner die Neuverpflichtungen sind, Punkt. Da geht jeder andere erstmal unter. Und zweitens, weil Sigurd Haugen derjenige war, der quasi im Windschatten der Investorenmeldung noch nebenbei schnell verkündet wurde am selben Abend. Der ist komplett untergegangen, da hat er mir leid getan. Aber was dieses Dreieck da vorne mit Haugen, Volland, Niederlechner für ein Potenzial hat, ist jetzt das erste Mal aufgeblitzt. Und das muss man ja zur Fairness sagen, dass da ja noch bei weitem nicht alles super gelaufen ist jetzt gegen Osnabrück. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ja. Aber du hast gesehen, wie es laufen kann. Weil in der ersten Halbzeit, der Sigurd Haugen von Volland steil geschickt wird, der macht ja eine super Bewegung auch noch vorm Tor. der geht halt dann mit dem Außenrissschuss nicht rein. Ja, das passiert. Aber die Möglichkeit ist schon mal da. Und da sind ja auch einige Pässe noch nicht angekommen, aber das scheint sich zu schärfen. Jetzt mit dem Wissen, dass 60 jetzt eine Woche Pause hat, vielleicht in dem Moment Stand Montagabend, wissen wir noch nicht, ob 60 am Wochenende ein Testspiel macht. Das kann ja sein. Wir nehmen auch vor dem Toto-Pokalspiel gegen den TSV Geiselbullach auf. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass da durchrotiert wird, dass da in Anführungszeichen die zweite Garde spielt und 60 aber relativ ungefährdet eine Runde weitergekommen ist. Also, so sind wir jetzt mal. Aber dass du halt jetzt auch noch Zeit hast mit einem Rückenwind von 4 Punkten aus den ersten 2 Spielen, gehst du jetzt in die erste Mini-Unterbrechung, kannst noch weiter feilen und hast dann Alemannia Aachen auswärts vor der Brust, über die wir dann auch noch ein paar Worte verlieren werden. Was hätte denn jetzt besser passieren können? Also du gehst ja mit einem, es ist ja egal, dass du keine 6 Punkte hast, aber du hast in Essen einen Punkt mitgenommen, Osnabrück zu Hause gewonnen, du hast dein erstes Heimspiel gewonnen, was wichtig ist nach dieser verkorksten letzten Saison, wo es daheim ja überhaupt nicht hinkauen hat. Das ist alles sehr, sehr fein. Nochmal zurück zu Sigurd Haugen. Ich glaube, dass er jetzt ein bisschen aus dem Schatten von Niederlechner und Volland rausgetreten ist. Das wird ihm extrem gut tun. So ein bisschen so, es kann funktionieren. Und auch dieses Jubeln zusammen mit Flo Niederlechner nach seinem Tor. Da hast du immer wieder beim Thema, da ist so ein Gefühl da.
Ich glaube, dass es auch gar nicht so schlecht ist, dass Haugen da ein bisschen unterm Radar fliegt. Das kann ja sogar seine Rolle sein, die er da einnimmt. Einfach der Dritte im Bunde zu sein in diesem sakrischen Dreieck, wie ich es am Wochenende genannt habe, angelehnt ans magische Dreieck, das muss gar nicht verkehrt sein. Ja, natürlich zielt alles auf Volland und Niederlechner ab, aber für Haugen, ich glaube, dass der auch keiner ist, der jetzt da groß in den Vordergrund drängen will, auch medial, dem taugt das, glaube ich, ganz gut. Und ich meine, zwei solche Offensivpartner zu haben in der dritten Liga, das ist ja sowieso ein Jackpot für einen Stürmer wie Haugen.
Ja, voll. Voll. Die können sich ja wunderbar ergänzen. Und ich finde auch, dass in dieser Rolle jetzt Kevin Volland als Zehner, du es erstmal gesehen hast, was das auslösen kann.
Ja.
Er wird nicht die Monsterkilometer abspulen. Das ist aber auch nicht seine Aufgabe. Sondern seine Aufgabe ist, seinen linken Zauberfuß einzusetzen. Und beim 1:0 bei seinem Tor, da ist er sogar noch unter Bedrängung. Ja, es war abseits. Ja, es hätte nicht gelten dürfen. Fairer Punkt. Aber den musst du unter Bedrängnis erstmal so noch drüber lupfen über den Keeper. Da siehst du, was in dem Fuß drin steckt.
Und auch da Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ich meine, sein erstes Profitor war ja auch medial jetzt immer wieder Thema gegen Osnabrück, in Osnabrück damals. Und ich habe es mir nochmal angeschaut und es hatte gewisse Ähnlichkeit mit dem Tor jetzt. Also ich fand, das erste Profitor von ihm war noch ein bisschen spektakulärer, weil da fliegt er ja wirklich mit dem linken Fuß auf, weiß nicht, 2 Meter Flughöhe, fliegt dann den Ball rein und trischt ihn unter die Latte. Aber trotzdem vom Ablauf her, auch wenn es die andere Seite war, von der Ball kam, es hatte große Ähnlichkeit mit seinem ersten Profitor. Und insgesamt, das muss man schon sagen, das war ja, ein Regisseur hätte dieses Drehbuch wahrscheinlich als zu kitschig abgelehnt.
Ja, das ist so. Ist so. Wir haben ja die Rampe auch schon gebaut gehabt. Ja. Also von dem her, wir gehen genau in diese Richtung. Ich würde ganz gern an dieser Stelle, weil wir gar nicht so extrem viel jetzt noch über das Osnabrück-Spiel sprechen wollen, nochmal der Hinweis, Kevin Volland ist nominiert für das Tor des Monats. Bis zum 23. August um 19 Uhr könnt ihr noch abstimmen. Das wäre doch eine geschwinde Sache, wenn das hinhaut. Ich bin da guter Dinge. Übrigens, zu gewinnen gibt es in der Theorie ein Reisemobil im Wert von 45.000 Euro bei der ARD Sportschau. Ich habe mal nachgeguckt, jetzt wissen wir es auch wirklich. Und zum Zweiten würde ich gerne rund um dieses Osnabrück-Spiel Folgendes reinschmeißen.
Flo's Fakten.
Und die gehen so ein bisschen weg vom Spiel selber, sondern eher so um das Ganze so ein bisschen. Das ist ja die 8. Drittligasaison jetzt schon von 60 München. Und zum 5. Mal hat man nach 2 Spielen 4 oder mehr Punkte geholt. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich für 60, dass man da schon punktemäßig ganz gut dasteht. Dennoch positiv zu sehen. Dann, was ich sehr spannend finde, der Kicker vergibt ja auch Durchschnittsnoten vom Team her. Na, dass du einfach so eine Team-Durchschnittsnote hast. Da ist 60 auf Rang 1 mit einer Durchschnittsnote von 2,72. Mit einem durchaus schon ein bisschen Abstand auf den 2., den ich mir jetzt ehrlicherweise nicht rausgeschrieben habe. dann 60 ist nach zwei Spieltagen der Drittligist mit der drittbesten Chancenverwertung, nämlich 36,4% der Torschüsse sitzen. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Und das spricht jetzt, da ist so, das ist so ein bisschen verzerrt, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend. 60 hat 29 Profis aufgelistet. In den bekannten oder beziehungsweise auf den bekannten Webseiten wird 60 mit 29 Profispielern gelistet, deren 17 sind bereits auf Einsatzminuten gekommen. Und die eingesetzten Spieler haben ein Durchschnittsalter von 28,0 Jahren. Damit ist 60 momentan von den eingesetzten Spielern das Team mit dem ältesten Altersdurchschnitt. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, Niederlechner und Volland ziehen das Ganze natürlich ein bisschen nach oben. Aber ich finde schon, dass du ohne eine gewisse Erfahrung in dieser dritten Liga, die ja ursprünglich mal als Ausbildungsliga gedacht war, was sehr schwer funktioniert, dass du diese Erfahrung durchaus benötigst, wenn du sie gezielt einsetzt. Und wenn man, wie gesagt, Kevin Volland und Florian Niederlechner so ein bisschen ausrechnet, relativiert sich dieser Altersschnitt dann durchaus ein wenig. Man kann sagen, von diesen 90 Minuten gegen Osnabrück 70 sehr dominant. Wir haben es vorhin angesprochen, 60 hat eine nationale national beachtet, zeigt sich unter anderem auch bei den Kollegen von Wumms, die ich ja durchaus sehr lustig finde, und der neueste Post, zumindest Stand heute, dieses wunderbare Spider-Man-Meme, das man ja kennt, mit Brille auf und Brille ab, wegen geschärftem Blick, wo zuerst das Foto von Suarez und Lionel Messi gezeigt wird und Brille auf zeigt Kevin Volland und Florian Niederlechner. Ja, so viel zum Thema Aufmerksamkeit.
Ja.
Und man kann es mit Drittliga-Verhältnisse ehrlicherweise nur unterstreichen. Anja ist zurück. Anja hat sich mal ganz kurz vom Stammtisch verabschiedet. Ihr werdet das auf YouTube gesehen haben. Schön, dass du wieder da bist.
Danke. Ich dachte, wir sind alle rausgeflogen, weil die Fehlermeldung so kurios war.
Nee. Nein, in dem Fall nicht. Ich würde ganz gerne ein kurzes Thema noch anschneiden.
Ich würde ganz, ganz gerne was anderes noch einstreuen, weil wir machen heute wahrscheinlich eine kürzere Folge, damit die Hörer noch ein bisschen Zeit zum Rätseln haben. Soll ich Folgendes einstreuen?
Ich baue dir schnell die Rampe.
Der Alex All-Star.
Ich erkläre jetzt nicht mehr, wie es funktioniert. Drei Hinweise gibt's. Und ihr müsst darauf kommen, welchen ehemaligen Löwenspieler ich meine. Erster Hinweis. Er hat in Nordamerika das Fußballspielen gelernt. Den entscheidenden Sprung in den Profifußball, den hat er aber bei 60 geschafft. Also er hat bei 60 in der Jugend noch gespielt. Das heißt keine Zusatzanmerkung. Er spielte noch für drei weitere aktuelle Konkurrenten der Löwen. Welche das sind, dann in der Auflösung. Und sein einziges Profitor für 60, auch da schließt sich dann ein Kreis, erzielte er gegen Osnabrück. Genau, das waren die drei Hinweise. Es ist ein sehr abseitiger Spiel, das muss ich schon sagen. Als ich den Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach stimmt, den gab es ja auch mal.
Ich habe eine Idee. Also die ersten Gedanken, die mir gekommen sind, waren Fabian Johnson oder
den habe ich auch.
Was aber kompletter Quatsch ist, weil die also, haben eine bessere Laufbahn gemacht.
Richtig. Zusatztipp, die zwei sind es nicht.
Ja. So. Aber ein Gedanke, und ich weiß nicht, warum mir der jetzt in den Kopf schießt, ist Lance Davids. Oder Davids,
der ist es nicht. Hat. Ach, der ist es nicht. Nein.
Aber wir raten jetzt auch nicht mehr weiter, weil wenn er sagt, ja, der ist es, dann haben die anderen die uns hören, gar keine Chance mehr zum Raten.
Alex wird uns ein kleiner Zusatztipp, weil er ist wirklich schwierig. Zum ersten Hinweis. Ich habe bewusst Nordamerika gesagt, nicht USA.
Ah, okay. So. Okay.
Mehr gibt's nicht.
Gut, wir werden die Auflösung am Ende dieser Folge haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein Thema noch, weil man lernt ja nie aus und man kann ja auch ganz offen sein, wenn man etwas zum ersten Mal liest. Ich habe noch nie von einer Rabattierung einer Strafe gehört im Zuge von Vorteil und Nicht-Vorteil lassen, habe mich jetzt aber durch Baba Grafati eines Besseren belehren lassen. Denn in der Bewertung, was er ja für die Liga 3 online macht, hat er die Situation analysiert, in der Manuel Pfeiffer, nennen wir es mal, unsanft gestoppt wird vom Osnabrücker Yigit Karademir, was in der Folge zum Tor für 60 ja noch geführt hat durch Sigurd Haugen. Baba Grafati sagt, der Spieler hätte nachträglich rot kriegen müssen, obwohl das Tor gefallen ist, weil das Vergehen so schwerwiegend war, dass es egal ist, was danach passiert. Das muss nachträglich mit Rot geahndet werden. So weit, so gut. In diesem Zuge hat er von einer Rabattierung gesprochen, die eine Woche zuvor bei der Kevin-Volland-Aktion gegolten hat. Da galt es, dass das Vergehen gegen Kevin Volland, wo er ja weitergespielt hat, um die Chance weiterzuleiten, weitergespielt hat und daraus die Chance zwar verpufft ist, aber da war das Vergehen quasi nicht hart genug, um es nachgängig nochmal zu sanktionieren. Da schlägt der Vorteil die Ahndung. Wenn das Vergehen aber zu hart ist, dann tritt diese, in Anführungszeichen, Rabattierung der Strafe nicht in Kraft. Habe ich noch nie gehört tatsächlich, aber man lernt ja nie aus.
Das heißt, der Gegenspieler von Pfeiffer hätte rot bekommen müssen.
Nachträglich, trotz des Todes.
Und das geht, das wusste ich nicht. Okay. Ja, gut zu wissen.
Aber für mich hört sich das ein bisschen nach Auslegungssache an.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also, ist es auch.
Ist es auch. So. Also,
ist wie, aber, wie ein Deutschaufsatz schreiben. Kriegst du einen Fünfer oder kriegst du einen Einser? Ist alles möglich.
Ja, aber geht's euch auch so? Ich habe das noch nie gehört. Aber
das wusste ich nicht. Also ich dachte, rote Karten müssen immer unmittelbar vergeben werden. Und sobald er ein bisschen weiter, also in dem Fall der Vorteil weiterlaufen lässt, oder hat er aktiv Vorteil weiterlaufen lassen oder hat er es einfach nicht gesehen oder wahrgenommen? Oder?
Das ist eine gute Frage, kann ich jetzt im Nachgang schwer beurteilen. Müsst ihr mir die Videobilder nochmal genau angucken.
Ja, aber es ist interessant, gut zu wissen, ja.
Tatsächlich kann ich mir aber auch vorstellen, dass er es nicht gesehen hat. Weil wenn ich mir diese ganzen Clips anschaue, die man überall sieht oder wo man halt das Tor mit sieht, bleibt halt dann am unteren linken Bildrand, bleibt er liegen.
Ja.
Der ist so ein bisschen ab vom Schuss, so wirkt es.
Mhm.
Ja.
Aber meine Güte, dafür ist der andere der Schiri, der soll es im Blick haben.
Genauso ist es. Ganz genauso ist es. Wir haben eine weitere Kategorie, zu der ich heute abseits des Spiels gerne was sagen würde, weil ich habe ein persönliches, wie soll ich sagen, ja, das der Woche habe ich heute, das mit 60 gar nicht so viel zu tun hat.
Das Sachsen-Dü der Woche.
Das hat sich jetzt nicht in Giesing zugetragen, hat sich auch nicht bei meinem Wochenende, das ich ja in Berlin verbracht habe, zugetragen, sondern ist eine Beobachtung aus dem Spiel. Und vielleicht weiß es jetzt schon der ein oder andere, wenn ich jetzt sage, beim SC Verl gegen den SVW in Wiesbaden. Einer der kuriosesten verschossenen Elfmeter, die ich persönlich je gesehen habe, denn der war für den Arsch. Und zwar so richtig. Denn Berkan Tatz ist beim Spielstand von 1:2 aus Sicht der Hausherren zum Elfmeter angetreten vor der Gästekurve der Fans von Wien Wiesbaden. Und dass man da winkt, dass man Fahnen schwenkt, dass man mit den Schals wirbelt, um den Torschützen oder den Schützen etwas zu verunsichern, kennt man. Dass ihm aber das blanke Hinterteil des Kapus entgegengestreckt wird, öffentlichkeitswirksam auch in die Kameras, das habe ich so noch nie gesehen. Man kann nur sagen, es hat funktioniert. Der Ball landete an der Latte.
Ja. Ich muss mir da mal vorstellen, ich meine, diese Kapus oder jeder Mensch hat ja auch ein Privatleben und ein Berufsleben. Und dann bist du am Montag auf der Arbeit, bist du dann derjenige, der, naja, gehst halt dann morgen. Ja, dann alle schauen schon, er ist der Arsch.
Ja. Der Arsch aus Verl.
Das ist schon, also, ja.
Aber ich finde irgendwie immer den Gedanken, der Gedanke mit der Arbeit, den finde ich ja immer noch irgendwie okay. Das sind Menschen alles im gleichen Alter, aber stell dir mal vor, der bringt sein Kind in den Kindergarten.
Ja.
Und dann denken sich auch alle anderen Väter so, er.
Den Arsch kenne ich doch, ja.
Den Arsch kenne ich doch. Der hat doch dafür gesorgt, dass unser Elfer verschossen ist.
Ja. Ja, das ist aber, ich glaube, es ist ein würdiges Sachsen die der Woche, auch wenn es mit 60 direkt nicht so viel zu tun hat. Außerdem kleinen Hinweis, der Gästeblock in Verl am letzten Spieltag der Drittligasaison 25-26 wird in Löwenhand sein.
Nicht nur der Gästeblock wahrscheinlich.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Also es könnte auch ein historischer Ort sein. in dieser Saison. Da wollen wir aber noch nicht so weit.
Ganz langsam.
Da lassen wir jetzt mal alle Pferdle im Stall.
Ganz ruhig. Wir versuchen auch ruhig zu bleiben, obwohl es tatsächlich etwas schwierig ist in diesen Zeiten im Löwenkosmos. Kleiner Seitblick noch, es gibt bereits nach 2 Spieltagen die erste Trainerentlassung der Saison, und zwar Waldhof Mannheim hat sich von Dominik Lavogga getrennt nach 2 Spieltagen, und insgesamt hat der Österreicher ja nur 9 Spiele beim Waldhof überhaupt an der Seitlinie stehen dürfen.
Ich habe es vorher zufällig irgendeinen Post gesehen von dem Waldhof-Fanblog oder so, wo das Thema angeschnitten wurde. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Da habe ich es gegoogelt. Also wie kommt man auf sowas? Ich meine, bei Waldhof liegt ja einiges im Argen, glaube ich. Die haben ja unter anderem Terence Boyle und auch Marcel Seger, der jetzt zu Ulm gewechselt ist, ein bisschen so vergrault oder in die dritte Reihe abgeschoben. Das ist natürlich auch schon, das lässt schon tief blicken, wenn du solche Führungs- und Identifikationsspieler aus dem Kader verbannst. Und da hat sich wahrscheinlich Lavogga selbst den Stuhl angesägt, und durch den missglückten Auftakt ist er zusammengebrochen, der Stuhl. So würde ich es interpretieren. Aber es ist natürlich, es wirft allgemein schlechtes Licht auf einen Verein. Also ja, nach 2 Spieltagen, da ist die komplette Vorbereitung für die Cuts, muss man jetzt wirklich so sagen. Kompletten Einkäufe, Verkäufe, die Saison kannst du eigentlich vergessen.
Gerettet. Also das ist auch so eine Geschichte. Also ich habe für sowas in der heutigen Zeit, es ist ja eh so, dass die Halbwertszeit von Trainern immer weniger wird, aber 9 Spiele und 2 Spieltage der neuen Saison,
ja,
geht mir nicht in den Kopf. Also kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ohne jetzt genau zu wissen, was beim Waldhof alles im Argen liegt. Aber das sind so Meldungen. Anja, ich glaube, du schüttelst ja auch schon im Kopf. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich lese mir gerade die Begründung durch.
Kategorie fadenscheinig.
Ja.
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 Also der Typ hat ja auch gar keine Zeit bekommen, um zu schauen, ob der nächste Schritt geht.
Ja. Da bin ich mal gespannt, aber wer als nächstes diesen Stuhl übernimmt.
Aber reden wir nicht so viel über Chaos, weil wir wollen es nicht wieder selber anziehen.
Das ist richtig, deswegen wollen wir vorausgucken. Wie gesagt, 60 ja jetzt mit einer spielfreien Drittligawoche am Dienstagabend, also für euch gestern im besten Fall beim TSV Geisel-Bullach im Toto-Pokal. Wir schauen nach vorne bereits jetzt schon auf das nächste Löwenspiel in Liga 3, deswegen gibt es diese Kategorie bei uns.
Rüberglurt!
Alemannia Aachen heißt der nächste Gegner des TSV 1860 München. Auswärts auf dem neuen Tivoli. Dazu ein paar Daten und Infos. Ich sag mal so, die Alemannia ist auch nicht so optimal in diese Liga gestartet. Mit einem 0:0 in Osnabrück und einem 2:4 zu Hause gegen Hoffenheim 2. Das hat man sich definitiv anders vorgestellt. Insgesamt ist die Bilanz aus Löwensicht gegen die Alemannia leicht negativ. 26 Duelle hat es wettbewerbsübergreifend gegeben. 6 Siege, 11 Remis, 9 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 35:40. In Aachen gab es tatsächlich erst einen einzigen Löwensieg, aber der hat es so richtig in sich.
Ich weiß es, DFB-Pokal.
Absolut, DFB-Pokal
3:2.
Ja. 3:2 am 29. Januar 2008. Da stand es bis zur 83. Minute 2:0 für Alemannia Aachen. Dann kamen Danny Schwarz in der 83., Mustafa Kuzukovic in der 85. und Fabian Johnson in der 89. Minute haben das Ding gedreht. In der nächsten Runde gab es dann das Pokalderby gegen den FC Bayern.
Skandalspiel gegen den FC Bayern.
Das wollen wir jetzt bitte nicht vertiefen. Ja. Das soll auch zu innerfamiliären kurzzeitigen Zerwürfnissen geführt haben. Mustafa Kuzukovic, da hat mich mal interessiert, wie ist es dem eigentlich ergangen? Und wenn ich euch jetzt sage, er ist ja mittlerweile 38 und seit April 2024 spielt er wieder nach einer Durststrecke, hat ein bisschen Pause gemacht.
Das war aber nicht freiwillig, oder? Da war doch irgendwas, oder?
Da gehen wir jetzt
googelt ihn mal.
Können wir alles nochmal nachgoogeln. Fakt ist, mittlerweile spielt er wieder als Spielertrainer beim SSV Buer 0728 in der zweiten Mannschaft. Das ist die Kreisliga B1. Das Team kommt aus Gelsenkirchen. Dort spielt er heute wieder. Ganz spannend eigentlich, was man so rausfindet in der Recherche des neuen Gegners. Auch Aachen hat einen kleinen Umbruch hinter sich. 11 Neuzugänge, 17 Abgänge. Hat sich also auch ein bisschen was getan. Gegen 60 werden ein paar, ja, doch namhaftere Spieler ausfallen. Einen Bentley Baxter Barn kennt man, der wird wohl nicht dabei sein. Ein Valmir Sulemani wird nicht mit dabei sein, Gott sei Dank. Wir wissen, der kam von Hannover 96-2, der hätte gegen 60 sein einziges Saisontor gemacht, das wissen wir. Auch ein Kevin Goden wird nicht mit dabei sein, auch das ist vielleicht nicht so verkehrt. Aber der mitunter spannendste Neuzugang beim TSV Alemannia Aachen ist ein gewisser quasi Oggi Fried, 31 mittlerweile. Der kam
vom quasi ein alter Bekannter.
Das ist ein alter Bekannter, der kam vom türkischen Zweitligisten, das muss ich jetzt ablesen, Sanliurfaspor. Oggi Fried hat insgesamt 73 Drittligaspiele hinter sich, 36 Tore, 17 Vorlagen für Osnabrück, für die zweite Mannschaft des FC Bayern. Da hat er so richtig genetzt in deren Meistersaison und eben jetzt in Aachen gelandet. Bei dem sollte man aus Löwen sich durchaus so ein bisschen die Lupe drauflegen und den vielleicht bestenfalls einigermaßen aus dem Spiel nehmen. Aachen unter Druck. Die müssen jetzt unter der Woche beziehungsweise am kommenden Wochenende auch in ihrem nationalen in ihrem lokalen Pokal ran, im Mittelrhein-Pokal. Da gastieren sie in Runde 1 beim ersten FC Düren. Da spielen sie am kommenden Sonntag, den 17. August, und müssen da eine Runde weiterkommen. Auch für Aachen geht es natürlich ums Ticket für den DFB-Pokal.
Ersten FC Türen in der ersten Runde, das ist aber schon, da merkt man, dass da weniger Mannschaften mit dabei sind im mittleren Pokal als in Bayern. Türen ist ja ein gehobener Regionalligist, oder?
Ja, Fünftligist, so. Die sind abgestiegen.
Ja, okay, dann nehme ich alles zurück.
Die waren ja insolvent.
Ach, die waren das, unter
die
anderem.
Waren das. Ja. Die waren das auch mit dem Spielercasting.
Ach ja, stimmt, da war ja was. Ah ja, genau, deswegen hatte ich sie in Erinnerung, ja.
Ja, aber Alemannia Aachen, wie gesagt, das ist auch ein Ding, wo ich trotz aller Euphorie sagen würde, nimm den Punkt mit und das ist fürs Erste schon mal okay. Also.
Ja, jetzt schauen wir mal.
Ihr wisst, ich versuche immer so ein bisschen auf die Bremse zu drücken. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig.
Haben die nicht einen keinen namhaften Trainer, aber einen sehr klangvollen Trainer, was den Namen angeht? Sind die das? Du sagst mir es gleich, Flo. Also es ist nicht mehr einer Backhaus, der sich ja mit einigen Nebengeräuschen verabschiedet
Benedetto
hat.
Benedetto Muzzicato.
Benedetto Muzzicato. Also
alles Italien ja. In seinem Namen, oder?
Der schreit der alles nur so nach Mamma
also
Mia.
Also wirklich.
Ja.
Ja. Pasta, Pizza.
Ja. Ja, ich bin gerade aus dem Mund. Ja, ich denke bei Italien sofort an Essen. Das bringt mich auch zum Blick auf den dritten Spieltag, denn Essen eröffnet den dritten Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei Wien Wiesbaden. Das ist dann Freitagabend, der 22.8. Am 23. August, Samstag, ist dann Stuttgart 2 gegen SC Verl, Osnabrück gegen Saarbrücken, Jahn Regensburg gegen Schweinfurt 05, Alemannia Aachen gegen 60 München und Hoffenheim 2 gegen Cottbus. Dann das 16:30-Spiel heißt Duisburg gegen Ulm. Und am Sonntag haben wir dann die Duelle Ingolstadt gegen Rostock, Aue gegen Havelse und Mannheim gegen Viktoria Köln.
Heißt das, ja, Flo, dass wir nächste Woche keine Folge aufnehmen? Schon, oder?
Weil ich habe schon Bock, über 60 zu sprechen.
Wir überlegen uns was für nächste Woche, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, den wir als Gast einladen könnten, zum Beispiel.
Genau, Gästevorschläge, Themenvorschläge. Wir können auch mal wirklich ein bisschen weg vom Fußballplatz ja diskutieren. Es ist ja nicht so, dass wir da nicht offen werden. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen habt, WhatsApp, Bergfest-Phone.
Vielleicht hört auch irgendein potenzieller Gast zu, der sagt, Mensch, wieso haben
zu
die
euch will ich mal
gedacht? Also, auch das
sind wir ja auch offen für. Na, am Stammtisch darf jeder mal, wenn er mag.
Vielleicht ja unser Alex Allstar dieser Woche.
Mhm. Nein, den ich glaube nicht. Ja, das vielleicht nicht, aber wir sollten ihn auflösen. Alex, du kriegst natürlich deinen Jingle.
Der Alex Allstar.
Also ich habe es ja vorher schon gesagt, Nordamerika war ein bewusst allgemein gehaltener Hinweis, denn es war nicht die USA, in der er das Fußballspielen gelernt hat, sondern Kanada. Er ging dann rüber zu 60 in die U19 und über die U19 hat er den Sprung zu den Profis geschafft. So habe ich es zumindest in Erinnerung gehabt und so erzählt es mir auch Transfermarkt.de. Also es dürfte stimmen. Dann er spielte In Deutschland spielte er für mehrere Vereine. Also da waren noch andere auch dabei als diese drei, die aktuell Konkurrenten der Löwen sind, nämlich Cottbus, der MSV Duisburg und Wien Wiesbaden. Da war unter anderem auch noch Wacker Burghausen dabei. Und noch ein Verein, den ich aber jetzt gar nicht mehr zusammenbekomme. Und sein einziges Profitor für die Löwen gegen Osnabrück in der Saison 2008-2009 am zweiten Spieltag beim 2:0 in Osnabrück. Benny Laut hat das 2:0 geschossen, er hat das 1:0 geschossen, auf Vorlage von Timo Gebhardt. So.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber Kenny Cooper war es, glaube ich, auch nicht.
Nein, Kenny Cooper war aber ist Amerikaner. Also US-Amerikaner. Ein Kanadier, der mal für die Löwen gespielt hat.
Da kann es nicht so viele gegeben haben.
Nein. Ihr werdet, wenn ich den Namen sage, werdet sagen, ach ja, klar, logisch. Soll ich auflösen?
Ja, bitte.
Nicholas Letcherwood.
Oh, ach, ja.
Klingelt da was?
Ja, klingelingeling.
Ja, klingelt schon.
Ja.
Der hat da gespielt aber in der Saison, als 60 dieses Tränkwalder-Trikot anhatte, das ich auch noch zu Hause habe. Kappa, glaube ich, dürfte das gewesen sein. Oder? Ist das die Saison gewesen? Ich glaube schon. Ich denke, ja. das geht hin. Also er hat, ich glaube sogar zwei oder drei Saisons hat er für die Löwen gespielt, war zwischenzeitlich an Wacker Burghausen ausgeliehen, ist dann nochmal zurückgekommen, war der lange Bankdrücker und dann hat er zum Abschluss nochmal ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem eben mit seinem ersten und einzigen Profitor für die Löwen.
Das sind so Namen, die sofort wieder klingeln, die du aber so nicht auf den ersten Moment im Kopf hast.
Ja.
Bemerkenswert. Ich gucke gerade, ob ich ein Foto finde, welches Trikot er anhatte. Ich bin auch noch so bei Tränkwalder, aber ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe des Tränkwalder-Trikots. Ich sehe hier eins noch mit dem blauen Löwen hier unten. Mit den blauen Ärmeln, weiß
ja,
insgesamt,
ja,
aber diesen großen Löwen vorne drauf.
Ja, das meinst glaube, du aber, Alex, das, gell?
Das, da war das doch ein ich,
rot
ja.
Tränkwalder vorne
nee, ich drauf.
Es gab noch mal eins.
Ich meinte den anders. Das meinte ich, ja. Aber es waren beide Saisons, in denen er, glaube ich, für die Löwen gespielt hat. Ich habe den Kader vorher nochmal angeschaut von diesem 2:0 in Osnabrück. Das war schon auch ja, war ein interessanter Kader, sage ich mal. Unter anderem Mustafa Kucukovic in der Startformation.
Ja, und da so sind wir schließt wieder. Sich der Kreis. Und ja. Wir haben mit modischen Dingen begonnen, mit Lederhosen, Dirndl-Kombination mit Trikots. Ich würde gerne mit Trikots enden. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Trikot-Webseiten, die auch Archive haben, wo du alte Trikots angucken kannst und Trikotsets von überhaupt. Das neue Löwentrikot, das neue Heimtrikot, das ist ja wirklich in aller Munde neben dem Auswärtstrikot, aber das Heimtrikot hat natürlich nochmal für einen ordentlichen Hype gesorgt. Es gibt ja auch die Seite footballkitarchive.com und da kannst du Trikots bewerten sogar. Und natürlich, je älter ein Trikot ist, desto mehr Stimmen hat es in der Theorie oder wie größer der Verein ist, desto mehr Stimmen hat es. Das Interessante an der Geschichte ist jetzt, in der aktuellen Top- und Flop-Rangliste weltweit rangiert das Heimtrikot der Löwen auf Platz 10.
Wow.
Mit einer Durchschnittsnote von 4,31 Sternen von 5 möglichen bei 313 Votes, sei dahingestellt. Führender in dieser Liste ist das Schalke 04 Heimtrikot aus der Saison 98-99. Das hat 3700 Votes und 4,38 Sterne. Also natürlich ein paar Stimmen mehr. Aber ansonsten, da sind illustre Vertreter dabei. Okay, das dritte Augsburg-Trikot von diesem Jahr, dieses Römer-Trikot, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber Barca 0809, Barca 99-2000, Milan 2006-07, das sind schon geile Sachen dabei. Auch Nigeria 94-95.
Oh ja.
Also, das sind tolle Sachen dabei. Kleiner Gruß an den Lokalrivalen auf Platz 8 der hässlichsten Trikots in diesem Ranking, das aktuelle oder das neue Heimtrikot des FC Bayern. Mit 1,72 Sternen. Verständlicherweise. Damit schließt sich der Kreis für unseren Stammtisch mit der Folge Nummer 179. Haben wir noch was vergessen? Wollt ihr noch was loswerden, liebe Stammtischgemeinde?
Nein.
Nö.
Dann verabschieden wir uns heute sehr gut gelaunt vom Stammtisch mit der Nummer 179. Wir verbleiben somit wie immer mit den besten Grüßen. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt nicht ganz so euphorisch, nur ein bisschen vorsichtig sein vielleicht und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.